Zwei Tage nach dem Wahlerdbeben in der Steiermark. Noch steht hier alles in Wien und an meiner Seite ist jetzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er wird uns Auskunft geben über mögliche bundespolitische Auswirkungen dieses Wahlbebens. Herr Hafenecker, ich habe schon angesprochen, jetzt sind zwei Tage vergangen. Wie fällt denn Ihr Fazit aus, was die Reaktionen der anderen Parteien anbelangt? Die bundespolitischen Entwicklungen. Herbert Kickl hat noch am Wahlabend gesagt, er erwartet sich jetzt eigentlich den Rücktritt von Karl Nehammer. Der ist jetzt noch nicht eingetreten. Wie schaut denn da das Fazit aus?
Generell muss man, glaube ich, eine Vermisstenanzeige aufgeben nach dem Herrn Bundeskanzler. Der ist ja tatsächlich verschollen nach der Steiermark-Wahl. Er hat nur einen einzigen Tweet abgesetzt und das war die Reaktion auf dieses Erdbeben, das tatsächlich hüllt in Semmering herübergerollt ist bis nach Wien. Das heißt also, die ÖVP hat noch einmal eine Absage dafür bekommen, dass sie an einer Herbert-Kickl-Umgehungskonstruktion, an einer Verliererampel arbeitet. Das sollten doch die Erkenntnisse sein, die man aus diesem Wahlamt mitnimmt und dass es tatsächlich bis heute keine Reaktion von Karl Nehammer gibt und vor allem keine personelle Konsequenz, nämlich seinen eigenen Rücktritt. Das ist doch bemerkenswert. Man versucht weiterhin, diese Ampelverhandlungen voranzutreiben, aber auch da dürfte ja Sand im Getriebe sein. Also insgesamt sehr, sehr spannend, was sich die letzten Tage abgespielt hat.
Wie geht's denn, glauben Sie, jetzt in der Steiermark weiter? Es zeichnet sich ja durchaus ab, dass die Ausgrenzungspolitik des Bundes dort keine Fortsetzung findet und alles eigentlich den Weg freimacht für den ersten blauen Landeshauptmann seit Jörg Haider. Was hat das auch für die Partei jetzt in dieser Phase für ihre Bedeutung?
Also ich freue mich unglaublich für Mario Bonasek und sein Team. Sie haben einfach auf die richtigen Themen gesetzt und sie haben glaubhaft versichern können, dass sie die richtigen Lösungen für die Steiermark haben. Und ich freue mich, dass Mario Kundersek am nächsten Tag damit begonnen hat, sich die Ärmel aufzukrempeln und im Parteivorstand schon den Weg für Gespräche mit anderen Parteien freigemacht hat. Und jetzt wird man schauen, welche Konstellation dann schlussendlich in der Steiermark zustande kommen wird. Und ich freue mich deswegen so wie Mario Kundersek, weil er gesagt hat, das Wichtigste ist ihm die Koalition mit den steirischen Bürgern. Und genau darum geht's. Das könnten vielleicht auch die anderen Parteien endlich mal zur Kenntnis nehmen, wenn das jetzt nicht um Posten geht und nicht um Sesseln kleben, sondern darum, fürs Land etwas voranzubringen. Mario Kunzweg ist hier der richtige Mann und ich bin schon sehr gespannt, wie die Gespräche hier laufen werden.
Ja, Frau Ecker, Sie sind ja durchaus ein Kenner der Volkspartei. Sie haben sich viel mit den Machenschaften auseinandergesetzt, auch mit dem schwarzen, tiefen Stabing in Österreich, auch Bücher dazu publiziert. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie sieht es denn aktuell intern in der Volkspartei aus? Man gibt sich ja nach außen hin geschlossen, aber schon die Ansage von Christopher Drexler, herzliches Dankeschön nach Wien. Der hat ja wahrscheinlich nicht nur den Bundespräsidenten gegolten. Also was glauben Sie, ist da hinter den Kulissen los?
Also ich glaube, dass in der ÖVP der Aussegen tatsächlich ziemlich schief hängt und ich bin wirklich gespannt, wann es die ersten Äußerungen aus der ÖVP geben wird, die sich auch in die Richtung dann drehen werden, dass Karl Nehammer erstmal über seinen Rückzug nachdenken sollte, wie man die Verliererbilanz von Karl Nehammer auch eindrucksvoll in den Medien gesehen hat, keine einzige Wahl gewonnen, außer ein ganz kleines Plus bei der Landtagswahl in Kärnten zustande gebracht. Sonst sind es immer tiefrote Balken, historische Tiefschwände, die er sozusagen hier erwirtschaftet hat. Und das kann aus meiner Sicht ein Bundesparteiobmann auf Dauer nicht überleben. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass hier noch im Zuge dieser Woche die ersten Diskussionen stattfinden werden. Und wir erfahren es ja auch durch die Angehörigen des Wirtschaftsbundes, aber auch des Bauernbundes, dass sich hier eine ganz, ganz große Unzufriedenheit breit macht mit dem Team, über das Team rund um Karl Nehammer. Das ist ja in Wahrheit nichts anderes als der ÖAB Niederösterreich, der hier sozusagen die restliche Partei in Geiselhaft nimmt und eine Wahl nach der anderen verliert. Also ich gehe davon aus, dass hier in der ÖVP noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.
Immer wenn es medial um Kritik innerhalb der ÖVP geht, taucht auch immer noch der Name von Ex-Kanzler Sebastian Kurz auf. Der hat sich zuletzt auch medial ins Rampenlicht gedrängt, nach dem Trump-Sieg, nach dem Zerfall der Ampel in Deutschland. Gibt es da irgendwelche realistischen Chancen, dass Sebastian Kurz vielleicht wieder auf die politische Bühne zurückkehrt, jetzt wo Karl Nehammer derart angeschlagen ist?
So, ich bin kein Intimus von Sebastian Kurz, aber es fehlt natürlich tatsächlich auch, dass er sich immer wieder in den Vordergrund drängt. Und man darf nicht vergessen, er sitzt ja auch mit seinem Team im Wiener Büro. Da ist der Gernot Blümel mit dabei, da ist die Frau Köstinger mit dabei und sie äußern sich tatsächlich zu vielen politischen Themen diesbezüglich. Also wäre schon interessant zu wissen, was da eigentlich im Gange ist oder was hier sozusagen irgendwie Geheimpläne betrifft. Aber wir werden das abwarten müssen. Fakt ist eines, es hat sich bis jetzt noch niemand gefunden, der Karl Nehammer von der Spitze verdrängt. Also es ist jetzt mal die Frage, wer hier sichtbar wird. was Caroline Edtstadler plant, ist ebenso ungewiss. Sie hat jetzt nur mal gesagt, mit Karl Nehammer möchte sie nicht mehr regieren. Also spannende Tage in der ÖVP und ich bin wirklich gespannt, wie lange es doch dauert, bis es hier mal einen Konsolidierungsprozess gibt.
Ich punkte Regierungsverhandlungen. Wir haben jetzt 2 Monate nach der Wahl. So wirklich was nach außen gedrungen, was inhaltlich geplant ist etc. ist noch nicht. Hört man da im Parteienfunk sozusagen irgendwas? Sind da schon erste Dinge fixiert worden in welchen Ministeriensbesetzungen? Dieses Konstrukt mit den über 300 Verhandlern, das wurde ja medial mal so ein bisschen behandelt. Was haben Sie da für einen Eindruck von diesen Verhandlungen? In welche Richtung geht es da auch?
Naja, man hört, dass die Chancen gar nicht so gut stehen, dass man hier tatsächlich zu einem positiven Ende gelangen könnte. Also Verhandler sagen mir, dass sie da von 50-50 ausgehen. Das heißt also, hier ist noch gar nichts in trockenen Tüchern. Das ist einmal das eine. Das zweite, was man auch gehört, ist, dass es einen massiven Fehlbetrag im Budget gibt. Das ist ja teils auch schon publiziert worden. Aber es soll hier um wirklich viel Geld gehen, das hier in der Kasse fehlt. Das heißt also auch hier wird man gespannt sein können, was sozusagen der Lösungsansatz dafür dann ist, dieses Geld wieder in irgendeiner Art und Weise hereinzubringen. Das hört man. Und was man auch noch hört, ist, dass vor allem die Neos, wie wir schon gesagt haben, natürlich der mühsame Faktor im Zuge dieser Verhandlungen sind. Wir wissen, dass die Neos ja alles immer besser wissen. Und wenn man sich ja die Liste anschaut, der Verhandler der einzelnen Parteien, dann sieht man auch hier, dass die Neos offenbar schon richtig Mühe gehabt haben, überhaupt die Verhandlungsteam zu nominieren und hier ausreichende Experten zustande zu bringen. Da gibt es Doppelt- und Dreifachnennungen. Also ich bin schon gespannt, wie das hier weitergeht. Aber insgesamt ist das, glaube ich, ein sehr, sehr holpriger Start für die Austria-Verlierer-Ampel. Und ich finde es ja bemerkenswert, dass man hier in Österreich etwas nachbauen möchte, das gerade in Deutschland in Dosenkrach in die Luft geflogen ist.
Sie haben schon angesprochen, 50-50, das hat ja auch zuletzt Karl Nehammer selbst öffentlich gesagt, dass er davon aus, also dass da noch lange nichts fix ist. Was würde denn aus Ihrer Sicht passieren oder was hätte das für Konsequenzen, wenn diese Verhandlungen in den nächsten Wochen zu keinem Ergebnis führen und scheitern?
Noch einmal, Karl Nehammer ist der Mann, der angezählt ist und das schon eigentlich seit Monaten. Und hier weiterhin so zu tun, als ob nichts passiert, wäre jetzt wohl der falsche Zugang. Also weil Karl Nehammer jetzt auch noch mit den Verhandlungen scheitert und regelmäßig beim Wähler scheitert, na, dann wird wohl irgendwann einmal die Luft etwas dünn werden. Davon gehe ich aus.
Ist da auch noch ein Weg frei für einen Kanzler Herbert Kickl?
Herbert Kickl hat immer gesagt, noch ist nichts erledigt, was eine Koalitionsbildung betrifft. Das heißt also, hier sehen wir natürlich alle Optionen offen und schauen wir mal, wie sich die nächsten Wochen entwickeln.
Wir haben schon angesprochen, der Zerfall der Ampel in Deutschland. Wenn man sich die letzten Wochen ansieht, dann haben sich ja auch die internationalen Rahmenbedingungen sehr, sehr stark geändert für diese Regierungsverhandlungen. Wir haben auch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA, jetzt die Neuwahlen in Deutschland. Wie kommentieren Sie denn diese Entwicklungen da auf internationaler Ebene? Ist das erfreulich? Was für Auswirkungen hat das auch auf Österreich?
Ich halte das für alles eine sehr, sehr positive Entwicklung. Es ist so, dass es hier einen rechtskonservativen Ruck gibt durch verschiedenste Länder und auch durch wichtige Länder wie die Vereinigten Staaten zum Beispiel. Und man sieht, dass das Europa-Establishment damit überhaupt nicht umgehen kann. Und wenn ich mir anschaue, welche Unfreundlichkeiten seitens politischer Parteien in Europa in Richtung Donald Trump ausgerichtet worden sind, dann hat man noch nicht verstanden, dass dort der neue mächtige Mann sitzt und dass es vielleicht besser wäre, mit ihm einen guten Kontakt zu pflegen. Aber auch das wird sich aus meiner Sicht einrenken, denn einer, der einen guten Kontakt zu Donald Trump hat, nach wie vor, ist Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident. Und ich denke, dass das natürlich auch dazu führen wird, dass die Rolle von Orban generell in der Europäischen Union auch eine stärkere sein wird. Denn am Ende des Tages wird man miteinander sprechen müssen und diese ganzen Haltungsgeschichten nochmal eher zurückdrängen. Ansonsten ist nämlich nicht gewährleistet, dass Europa irgendwie vorankommt. Wir sehen, dass wir ganz viele Probleme gerade im Bereich der Wirtschaft haben und sonstiges. Also da braucht es Lösungen und nicht irgendwelche Schmollwinkel.
Thema Europa, der Ukraine-Krieg ist jetzt wieder auch durch den Sieg von Donald Trump in den Fokus gerückt. Aktuell hat man den Eindruck, da wird durchaus noch versucht, vor seinem Amtsantritt eine Eskalation herbeizuführen. Es wird aktuell über Bodentruppen diskutiert. Nuklearwaffenlieferungen an die Ukraine sind im Gespräch. Wie schätzen Sie denn das ein? Ist jetzt die Gefahr einer Eskalation mehr denn je gegeben?
Ich halte das wirklich für ein Problem, was sich momentan gerade abzeichnet. Ob die Freigabe der Langstreckenraketen durch die Amerikaner, zumindest das Beschießen des russischen Hinterlandes zu ermöglichen, ist ein absoluter Irrsinn und dreht natürlich die Eskalationsspirale weiter nach oben. Und das bereitet mir natürlich entsprechende Sorgen. Und Der Hintergrund ist wirklich bemerkenswert. Ja, auf der einen Seite hat der Herr Biden respektive dann die Frau Harris die Wahl verloren. Ja, und jetzt müssten wir sozusagen die letzten Zuckungen des Systems in Amerika dazu aus, um hier nochmal massiv Öl ins Feuer zu gießen. Also das ist ein Problem, das wir hier wirklich sehen. Und ich sehe auch das Problem, dass wenn man dann nicht bald zu einer Deeskalation kommt, dass am Ende des Tages Europa mit dem Problem Ukraine übrig bleiben wird. Und was das die letzten Jahre bedeutet, das haben wir gesehen. Das heißt, also hier ist es wirklich wichtig, möglichst rasch Friedensverhandlungen einzuleiten und einmal einen Waffenstillstand zu bekommen. Das wäre aus meiner Sicht die Lösung, die Autospende ist, aber Eskalationsstrategien zu fahren ist völlig falsch und brandgefährlich.
Okay, zum Abschluss noch, Sie sind ja ein starker Verfechter der Corona-Aufarbeitung, haben auch einen U-Ausschuss angekündigt, jetzt, wenn sich dann mal eine Regierung bilden sollte. Dieses Thema Corona-Aufarbeitung, erhält das jetzt auch internationalen Rückenwind? Donald Trump hat ja Kennedy als Gesundheitsminister nominiert, auch andere Besetzungen lassen da durchaus Hoffnung aufkommen. Wie schätzen Sie da die Chancen ein, dass es durchaus nicht nur in Österreich, sondern global gesehen hier langsam zu einer Aufarbeitung kommt?
Ja, da sind jedenfalls Chancen da. Wir haben ja auch die RKI-Protokolle gesehen und gesehen, wie wir sozusagen zum Nageln gehalten worden sind von den Eliten in unseren europäischen Ländern. Das heißt, hier wird eine globale Aufarbeitung unausweichlich sein. Und was uns Freiheit hier betrifft, hat Herbert Kickl auch im Zuge des Wahlkampfes immer wieder gesagt, dass man sich darauf verlassen kann, dass wir Freiheit hier jedenfalls einen Akt der Aufklärung setzen werden. Ob das jetzt ein Untersuchungsausschuss ist oder ob man vielleicht sogar eine Kommission bildet, das wird sich noch herausstellen. Fakt ist aber, dass wir diese Herrschaften nicht einfach da in irgendeiner Art und Weise mit denen durchkommen lassen, was uns allen angetan haben.
Ja, Wilke, herzlichen Dank.
Danke.